Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Es geht im Digitalen also nur, wenn wir es schaffen, ein Miteinander zu leben. Und damit sind wir im Prinzip auch schon bei unserem nächsten Thema, der Plattform Reddit. Da klappte das Miteinander in der Vergangenheit nämlich nicht mehr so gut. Und zwar das Miteinander zwischen der Firma Reddit und den NutzerInnen. Und das ist deshalb so wichtig, weil Reddit eine Community-Plattform ist. Es ist so eine Art riesiges Internetforum mit Social-Funktionen, unterteilt in Fachbereiche, sogenannte Communities, in denen sich Menschen über bestimmte Themen unterhalten. Manchmal wirklich totaler Quatsch und Unsinn, manchmal aber in so einer inhaltlichen und fachlichen Tiefen, dass es sich für mich zum Beispiel bei bestimmten Fragen lohnt, nicht zu googeln, sondern nach Reddit nach einem passenden Post zu suchen. Und jetzt hat Reddit angekündigt, all das, was die Nutzer da schreiben, an Google zu verkaufen, genauer Google zu erlauben, die Inhalte zu nutzen, um seine KI Gemini zu trainieren. Und das ist deshalb mutig, weil NutzerInnen auf solche Ankündigungen in der Vergangenheit sehr empfindlich reagiert haben schon, als zum Beispiel Adobe oder Microsoft angekündigt haben, NutzerInnen-Daten für eigene KI-Produkte zu benutzen. Schon da gab es Protest. Und wir haben uns mit dem Thema jetzt deswegen ausführlich beschäftigt. Genauer gesagt hat das mein Kollege Hagen Terschüren getan, der auch schon den großen Reddit-Streit und Streik letztes Jahr für uns verfolgt und eingeordnet hat. Und weil das schon eine Weile her ist, habe ich mir von ihm erstmal eine kurze Auffrischung geholt, also quasi ein Reddit, was bisher geschah.
Also was los war, war, dass Reddit mehr Geld verdienen wollte, beziehungsweise überhaupt mal Geld verdienen wollte, weil alles, was reingekommen ist, hat nicht gereicht, um die Ausgaben zu decken. Aka, die waren in rote Zahlen geschrieben. Dazu haben sie den Zugang zu ihren eigenen Daten erschwert. Vorher war das so üblich, dass man so andere Reddit-Apps von Drittanbietern installieren konnte, die eigene Sachen programmiert haben. Das war auch total cool für Leute, die irgendwie ihre Communities moderieren wollten. Und dieser Zugang wurde eingeschränkt, so dass man sehr viel Geld bezahlen musste, wenn man den noch benutzen wollte. Was dazu geführt hat, dass sehr viele dieser Apps zumachen mussten. Und die waren aber extrem beliebt bei der Community. Und der Konsequenz war, die Community ist in Streik gegangen. Die haben wirklich ihre Reddit-Subreddit-Foren zugemacht. Oder haben dann nur Bilder von John Oliver, dem Late-Night-Host, zugelassen, wie er sexy ist. Das war die Art des Streiks, den sie gemacht haben. Und das ging so weit, dass Reddit zum Teil sogar einige dieser Moderatoren in diesen Subreddit-Foren ersetzt hat durch Leute, die gesagt haben, okay, wir machen den Streik nicht weiter. Und die Foren sind jetzt alle wieder öffentlich zugänglich, der Streik ist vorbei und es sieht alles aus, wie es vorher war.
Man muss ja sagen, also Streik und Leute ersetzen, das arbeitet ja niemand bezahlt, sondern die Moderatoren sind ja ehrenamtlich. Das ist sozusagen das Hobby bei den meisten. Und jetzt kam die Ankündigung, dass Reddit eine Kooperation mit Google eingeht, die wiederum mit Reddit-Inhalten ihre KI Gemini trainieren wollen. Und da würde ich ja denken, wenn man so eine große Community hat, die sich schon sagen, schon mal so auf die Hinterbeine gestellt hat, würde das jetzt eigentlich wieder passieren, wenn die nicht damit einverstanden sind? Ich weiß nicht, wie Reddit zu KI steht, also die Communities. Was ist da passiert? Ist da wieder was passiert?
Überraschend still alle. Und ich habe auch gefragt, bei den Communities anzufragen, halt um Töne von denen zu bekommen. Und im letzten Jahr, als dieser Streik war, wollten sich alle äußern und jetzt alle so, ja, nee, ich möchte dazu nichts sagen oder haben gar nicht geantwortet. Aber ich habe dann Simon Hurz erreicht, der im Gegensatz zu mir Heavy Reddit-User ist und auch Autor beim Social Media Watchblog oder bei der Süddeutschen Zeitung, und der sagt,
das Echo, die Reaktionen waren nicht so negativ, wie ich es mir aus dem Bauch raus vorgestellt hätte. Also die meisten haben sich eher lustig drüber gemacht und gesagt, ja gut, am Ende ist es halt nur konsequent nach allem, was im vergangenen Jahr war.
Und das ist im vergangenen Jahr, da ging es halt auch schon um KI, weil so eine Sache, wo sich ja sehr viele drüber beschweren, auch das Internet Archive zum Beispiel, ist, dass diese ganzen ChatGPTs der Welt haben die ganzen Inhalte schon gescannt. Das heißt, die haben sehr viel Traffic verursacht, kein Geld generiert. Das hat sehr viel Geld gekostet. Und das war einer der Gründe, die Reddit angegeben haben, um zu sagen, wir machen diesen Zugang, dass andere, die auf die Daten zugreifen können, dicht.
Aber lass uns mal kurz bei dieser Community bleiben, weil das kann jetzt zwei Gründe haben, dass es so still ist. Der eine wäre halt, die sagen, nee, ist eine gute Idee, ne? Wenn ihr sozusagen unsere Inhalte scannt, dann soll wenigstens die Plattform, auf der wir sind, was verdienen. Die andere ist, aus dem letzten Jahr gelernt, sozusagen, streiken hilft eh nichts, wir haben aufgegeben. Ist es so resignieren oder ist es Zustimmung?
Ich habe das Gefühl, das fühlt sich schon sehr nach resignieren an. Also es gibt garantiert auch Leute, die sagen, das ist fein, dass sie damit Geld verdienen und wir machen die Inhalte eh, macht ja nichts. Aber es fühlt sich auch schon wirklich sehr nach Resignation an. Und Reddit bereitet ja gerade seinen Börsengang vor und die Zahlen, die sie dafür veröffentlichen mussten, zeigen 267 Millionen wöchentliche NutzerInnen, über 100.000 aktive Communities auf Reddit. Das sind die gleichen Zahlen wie vor dem Streik. Das zeigt also, es ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Und es gibt nicht wirklich einen Nutzerzahlenrückgang nach diesen Streiks. Und auch Simon Hurt sagt,
diese einhellige und vor allem ständig öffentlich geäußerte Ablehnung nehme ich nicht mehr wahr. Also irgendwie zumindest diejenigen, die Reddit jetzt weiter nutzen, scheinen tatsächlich resigniert zu haben oder es halt irgendwie hinzunehmen und sagen, ja mein Gott, Reddit hat halt offenbar gewonnen. Es zeigt halt, die Plattform, das Unternehmen ist im Zweifel stärker und hat mehr Druckmittel als die Community, weil es ist total schwer, dass ein großer Teil der Community geschlossen eine Plattform verlässt. Das kommt historisch, also in der Technikgeschichte, sehr, sehr selten vor.
Und das ist ja auch was, was wir beobachten konnten. Also wir waren ja beide auf Twitter irgendwie aktiv. Du hast dich dann bei Mastodon eingefunden. Ich bin auch bei Mastodon, versuche aber auch Threads und Blue Sky, weil sich meine Communities total verteilt haben. Es gibt nicht mehr den einen zentralen Ort, weil es nicht alle geschafft haben, umzuziehen.
Ja, und selbst bei Twitter ist es so, dass ich mittlerweile Leute bei mir sagen, ja gut, aber da sind noch so viele von den Großen, da müssen wir vielleicht irgendwie auch, wenn ich Öffentlichkeit erregen will, wieder dort sein. Entschuldigung, bei X. aber es muss man trotzdem nochmal fragen, wenn so eine resignierte Grundstimmung bei Reddit ist, das kann doch auf Dauer für eine Firma nicht gut sein, wenn sozusagen klar ist, also unsere NutzerInnen sind für uns eigentlich nur Zahlvieh.
Ja, und da sind die auch kräftig am Aufpolieren. Also Reddit-CEO Steve Huffman hat zum Beispiel jetzt auch angekündigt mit diesem ganzen Vorbereitungen zum Börsengang, dass zum Beispiel die aktivsten Reddit-NutzerInnen, ohne zu definieren, was das irgendwie heißt, das wird sich noch zeigen, die können Aktien vorher zu den gleichen Konditionen wie Investoren kaufen. Das ist meistens vorteilhaft, weil die Idee ist ja, dass man beim Börsengang schießt der Aktienkurs nach oben, die konnten es zu dem günstigeren Preis kaufen. Es soll mehr Geld in die Communities investiert werden, dass die mehr Ideen umsetzen können. Das ist alles sehr vage, aber sie merken auf jeden Fall, dass sie an ihrem Image was machen müssen.
Das ist ja die eine Perspektive dieser ganzen Geschichte, nämlich so der Umgang zwischen Reddit und Community, eine Plattform, die nur von der Community lebt. Der andere spannende Punkt dahinter und auch ein Metathema ist ja der Umgang mit KI. Jetzt soll Reddit, heißt es, 60 Millionen Dollar kriegen. Das ist natürlich sozusagen für Leute wie du und mich eine riesige Summe, aber wenn man es an ein Verhältnis setzt, dann nicht mehr so viel. Reddit hat letztes Jahr 804 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Google zahlt ein anderes Beispiel, zum Beispiel Apple 18 Milliarden jährlich, damit das dort die vorangestellte Suchmaschine im Webbrowser Safari ist. Das heißt, das Geld, das hier fließt, ist jetzt eigentlich nicht so viel. Trotzdem ist die Aufregung über den Deals oder zumindest die Berichterstattung sozusagen nicht von der Hand zu weisen. Warum ist das so ein großes Ding?
Also einmal ist Reddit halt kurz vor dem Börsengang und sie haben damit auch angekündigt, das ist jetzt so der erste Schritt in die große Monetarisierung. Also das soll auch nicht dabei bleiben. Das nächste ist, KI ist halt absolutes Hype-Thema. Man kommt nicht dran vorbei. Man sieht das auch, alle Firmen, die irgendwas mit KI machen, der Börsenkurs schießt nach oben. Das macht also Sinn, das jetzt schon zu veröffentlichen, zu sagen, ja, ey, wir sind auch bei dem KI-Ding dabei. Und Reddit kann zeigen, dass es die gleichen Business, die jetzt macht, wie so angesehene Unternehmen. GitHub, das zu Microsoft gehört, macht solche Sachen, dass die Sachen, die da hochgeladen werden, auch für KI-Sachen benutzt werden können. Die New York Times verkauft ihre Inhalte, dass die damit KIs trainiert werden können. Das ist doch eine schöne Reihe, in der man steht. So, wir machen das, was die Großen auch machen.
Also ich verstehe sozusagen, warum also Reddit das macht, aber die Frage ist, was hat Google davon? Warum macht Google das? Weil Google auch die größte Suchmaschine der Welt betreiben, die haben ja doch eigentlich schon das ganze Internet gescannt und das vermutet man ja auch von den anderen großen KI-Firmen wie OpenAI. Warum gibt es jetzt diese KI-Lizenzdeals nicht nur hier, sondern eben auch an anderen Stellen?
Angst.
Ganz klar. Okay, wovor?
Ganz klar, die haben Angst. Es ist nämlich komplett unklar, ob das, was die da machen mit diesen Chatbots, ob das legal ist. Weil die Erklärung ist ja, die scannen urheberrechtlich geschützte Inhalte, kopieren die dadurch auch auf ihre eigenen Server, in die eigenen Datenbanken, remixen die, aber die Ergebnisse, die rauskommen, sind ja eigentlich so zusammengemanschtes Ergebnis aus dem, was andere erarbeitet haben. Und in den USA gibt es ja dieses sogenannte Fair-Use-Gesetz, was halt sagt, wie man mit urheberrechtlich geschützten Inhalten arbeiten darf. Und da steht es dann, das Ergebnis von dem, was du damit machst, wie sehr ist das zum Beispiel eine Konkurrenz zu dem, was die New York Times macht. Also wenn ich einfach einen New York Times Artikel zusammenfasse, dann muss ich ja nicht mehr als Kunde auf den New York Times Artikel klicken. Das heißt, ich trete in Konkurrenz dazu. Und dann gibt's noch so andere Abstufungen, die dann auch sagen, dass es bei faktischen Sachen weniger schlimm ist, die zu kopieren, als bei kreativen Werken. Dem wird mehr urheberrechtlicher Wert beigemessen. Aber die Sache ist, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Sachen im US-Recht gibt es da nicht diese Grundsatzurteile, die sagen, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, sondern das ist immer eine Einzelfallentscheidung, die immer durchgeklagt werden kann.
Das ist, finde ich, ganz witzig, weil ich mich jetzt gerade frage, ob in Zukunft also viele große KI-Firmen nach Deutschland ziehen werden, weil hier ist das ja ganz anders und viel einfacher, weil ja im Rahmen der Harmonisierung von EU-Gesetzgebung irgendwann festgelegt wurde, na, indizieren darf man Daten und eben dafür weiterverarbeiten, solange sie öffentlich zugänglich sind. Also es ist so eine Art Opt-out-Modell. Das heißt, wenn ein Seitenbetreiber oder ein Plattformbetreiber es nicht will, muss er einen maschinenlesbaren Hinweis hinterlegen. Kommen die dann alle nach Deutschland?
Das wage ich zu bezweifeln, da das Problem ist halt, es gibt ja auch immer die internationalen Sachen, also die New York Times könnte halt auch eine Firma in Deutschland verklagen, die das macht, weil die Inhalte der New York Times sind ja immer noch in den USA und sind wir ehrlich, wer ist am meisten bekannt dafür, Leute zu verklagen? Disney. Disney wird nicht nach Deutschland ziehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und darum finden halt die meisten Fälle aktuell auch nicht in Deutschland, sondern in den USA statt. Und was das bedeutet, das wurde auch in einer Sonderfolge des Podcasts Decoder von The Verge-Chefredakteur Nilay Patel genauer beleuchtet. Und der sagt, es ist eigentlich völlig unklar, wie diese Chatbot-Situation zu bewerten ist. Weil das ist was noch nie da war. Wir kennen das bis jetzt. Menschen haben was kopiert und das irgendwie adaptiert. Jetzt machen das Maschinen und wir wissen nicht, ob das etwas ändert oder das nicht ändert. Ist das transformativ? Ist das ein neuer Inhalt oder ist das ein Wiederkauen des Gewesenen? Und es läuft gerade auch eine Klage von der New York Times zum Beispiel gegen OpenAI und die New York Times hat es geschafft, dass ChatGPT 1:1 aus New York Times Artikeln zitiert. Das ist halt nicht transformativ.
Du meinst, sie haben es geschafft im Sinne von, sie haben ChatGPT benutzt, sie haben einen Prompt eingegeben und da kam dann wiederum ein New York Times Artikel aus. Das haben sie genau. Als Beweis in dem Verfahren benutzt.
Genau, den benutzen sie als Beweis in dem Verfahren und können halt zeigen, das ist ja wirklich genau das, was wir gemacht haben, Wort für Wort, das ist nicht transformativ. Und das macht diese Klage der New York Times sehr stark und je nachdem, wie diese ersten Fälle, die gerade laufen, es gibt mehrere, die so in so eine Richtung gehen, nach Ansicht von Nilay Patel wird das entscheiden, ob Chatbots in Zukunft erlaubt sein können oder nicht.
Wenn die Urheber in einem dieser ersten Fälle gewinnen, wird die gesamte KI-Branche versuchen, das mit Geld zu lösen. Und dann werden die Preise einfach steigen. Aber wenn die KI-Firmen zuerst gewinnen, glaube ich, dass es für alle diese kreativen Unternehmen existenziell wird. Und sie werden sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, bis sie vor dem obersten Gerichtshof landen. Und das Ergebnis ist völlig offen.
Und diesen Podcast, aus dem ich da zitiert habe, den hat er zusammen mit Sarah Jong gemacht. Sowohl Nilay Patel als auch Sarah Jong sind ursprünglich Juristen, bevor sie zu Journalisten wurden. Und sie hat dann auch gesagt, es könnte zu einem sogenannten Extinction-Level-Event kommen. Das heißt, das gesamte Geschäftsmodell, wo gerade Microsoft 10 Milliarden rein investiert hat, von OpenAI, ChatGPT und so, das könnte illegal sein, ähnlich wie es Napster passiert ist.
Und jetzt versuchen die Unternehmen sozusagen dadurch, dass sie diese Lizenzverträge offiziell abschließen, das so ein bisschen vorwegzunehmen und so gute Laune zu machen auch? Also seht her, wir würden ja bezahlen, wenn wir...
Genau, das ist so ein bisschen zu sagen, ey, wir sind doch bereit, das zu zahlen. Und gleichzeitig, wie gesagt, OpenAI, da wurden 10 Milliarden rein investiert. Google, wir wissen, wie groß Google ist. Und wenn dann kommt, ja okay, wir müssen 60 Millionen an ein paar Firmen zahlen, das macht ja für die keinen großen Unterschied. Die sehen aber so aus, als ey, wir sind doch fair. Und gleichzeitig geht es für die ja auch nur um die neuen Daten, weil wie wir schon festgestellt haben, das ganze alte Internet von vor 1-2 Jahren haben die schon.
Was lernen wir daraus? Wenn man sich einfach nicht um Rechte schert, kommt man auch ganz schön weit, muss aber damit leben, dass es im Zweifel nachträglich vielleicht sogar komplett schief geht. Also, es bleibt sehr spannend. Wir bleiben für euch dran.